Ich nehme an, jeder von uns kennt es, dass man so einen Satz sagt wie, oh Mann, voll vergessen. Ich erzähle das jetzt nicht, weil mir es gerade eben so ging, sondern ich hatte das bei meiner Predigt schon ohnehin aufgeschrieben, aber ganz aktuell ging es mir heute Morgen so, dass ich was vergessen habe und deswegen nochmal heimgefahren bin. Aber wahrscheinlich kennt es jeder, gell? Man vergisst mal dieses, mal jenes. Manchmal kann man drüber lachen, manchmal ist es richtig doof. Eine kleine Geschichte, die ich euch erzähle, die ist zum Lachen gedacht. Und zwar war es ein alter Mann, der im Altenheim war, verwitwet, aber trotzdem so ganz lebensfreudig. Und er hat dort im Altenheim gelebt und dachte sich, ach Mensch, also die Frau so und so, das ist ja echt eine nette. Und irgendwann hat er sich so ein Herz gefasst und hat gesagt, willst du mich heiraten? Und die Frau hat gesagt, ja, gerne. Und er war ganz glücklich so und der Tag verging und am nächsten Tag, als er aufgestanden ist, hat er sich überlegt, oh Mann, was hat sie denn jetzt geantwortet? Also ich habe sie ja gestern gefragt, ob sie mich heiraten will, aber jetzt weiß sie es nicht mehr. Er hat hin und her überlegt und kam nicht mehr drauf und hat gedacht, jetzt hilft alles nichts, ich muss sie nochmal fragen. Ist ja peinlich, aber er ging auf jeden Fall hin zu ihr und hat gesagt, also ist mir echt peinlich, ja, ich hab dich ja gestern gefragt, ob du mich heiraten willst, aber ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe ja gesagt. Und er ist ganz froh und freut sich wirklich. Und in dem Moment sagt sie, ach, ich bin ja so froh, dass du kommst, weil ich wusste nicht mehr, wer mich gefragt hat. Den Witz fand ich so nett, dass ich ihn nicht vergessen habe, sonst vergesse ich Witze auch wieder. Also, vergessen, ich will es ganz deutlich sagen, das geht nicht nur älteren Leuten so, sondern jüngeren und ganz jungen auch. Ich könnte auch noch ein Beispiel erzählen, als ich Jugendlicher war, was ich vergessen habe, aber für heute reicht es mit dem Vergessen. Warum sage ich das? Weil es wohl schon immer so war, dass Menschen Dinge vergessen haben. Und das finde ich ein bisschen tröstlich. Zumindest ist es so, dass der David schon vor um die 3000 Jahre von vergessen bzw. nicht vergessen geschrieben hat. In diesem bekannten Psalm 103, da fordert er sich selbst auf, nicht zu vergessen. Und um diesen Psalm soll es uns heute gehen. Und ich habe gedacht, wir machen es heute so, dass wir den Psalm gemeinsam sprechen. Ich habe ihn hier vorne an der Leinwand dabei und wir beten zusammen so diese Verse 1 bis 13 und nachher geht es dann so um die Verse 1 bis 6. Aber zuerst mal beten wir den so gemeinsam, also jetzt auch nicht im Wechsel, sondern einfach alle gemeinsam.
Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Der deinen Mund fröhlich macht, und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unserer Sünde und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Amen.
Können gleich noch eins weitergehen. Ja, der David, er führt in diesem Psalm wie so ein Selbstgespräch und er fordert sich selbst dazu auf, nicht zu vergessen. Wir haben es vorher auch gesungen in diesem Lied, Lobe den Herrn, meine Seele. Aber es ist so ein guter, wichtiger Text, der den David, ja, selber, er hat sich selber dazu aufgefordert und wir selber können uns eben auch dazu herausfordern lassen, nicht zu vergessen. Ich habe so drei Stichworte heute. Das erste ist Dankbarkeit. Es ist einfach so, dass wir Menschen eben nicht nur Schlüssel und Geldbeutel und solche Dinge vergessen, sondern immer wieder auch das, was Gott uns Gutes getan hat. Und dann ist es gut, wenn wir uns selber auffordern, nicht zu vergessen, oder auch, wenn wir uns Hilfen setzen gegen das Vergessen. Heute feiern wir Erntedank. Erntedank, das ist so eine Hilfe, die gegen das Vergessen hilft. Ich jedenfalls finde es gut, dass wir jedes Jahr wieder daran erinnert werden, dass die vielen guten Dinge, die wir haben, dass sie nicht einfach selbstverständlich sind, sondern dass wir sie Gott zu verdanken haben. Und hier vorne ist es wirklich wieder wunderschön zu sehen, was für eine Vielfalt Gott wachsen lässt. Und neben dem, dass hier viel Tolles aufgebaut ist, ist es auch noch wunderschön gemacht. Also echt großartig, wenn ihr es von hinten nicht so gut sehen könnt, kommt nachher mal vor. Das sieht richtig schön aus. Ein Brot, auf dem sogar noch Danke steht und viele andere schöne Sachen. Großartig. Und so kann uns Erntedank wirklich eine Hilfe sein, dass wir an diesem Tag besonders wieder Danke sagen an Gott für diese guten Dinge. Auch andere solche Festtage können eine Hilfe sein. Seien es die kirchlichen Festtage wie Weihnachten, Karfreitag und Ostern, Pfingsten, wo wir einfach Danke sagen für das, was Gott getan hat in diesen Tagen. Aber auch so zum Beispiel staatliche Feiertage, wie der 3. Oktober, den wir in der vergangenen Woche gefeiert haben, wo wir danken können für die deutsche Wiedervereinigung. Oder die persönlichen Festtage, sei es der Geburtstag, sei es Silvester. Ich finde, das sind gute Tage, wo man überlegen kann, für was kann ich dankbar sein im vergangenen Jahr? Am Geburtstag ist manchmal viel los, aber vielleicht kann man so drumherum auch nützen, zu sagen, für was kann ich dankbar sein im vergangenen Jahr? Oder eben auch an Silvester, zu überlegen, was war gut in diesem Jahr? Ich habe es einmal so erlebt, da war ich noch ein junger Mann, schon ganze Weile her, da war ich über Silvester auf einer Freizeit und den Silvesterabend hat der die Andachten, die Bibelarbeiten gemacht hat, hat für uns eine Aufgabe gehabt, nämlich er hat gesagt, nehmt euch mal ein Blatt Papier und einen Stift und schreibt auf, was ihr so habt im vergangenen Jahr, für was ihr dankbar seid. Und dann hat er gesagt, verteilt euch so ein bisschen im Haus und nehmt euch Zeit, wir nehmen uns so eine Stunde Zeit und dann treffen wir uns wieder. Und ich habe gedacht, oh Mann, eine Stunde Zeit, ich werde nach 3 Minuten fertig sein. Weil mir war es gar nicht nach Danken zumute, das war vielmehr so eine schwierige Zeit in meinem Leben und ich habe mich überhaupt nicht gut gefühlt und so. Und ich dachte, ach, das habe ich schnell erledigt. Aber dann habe ich mich doch hingesetzt, anständig der Aufgabe nachgekommen und habe mal angefangen zu überlegen, zu schreiben, für was ich danken kann. Und dann habe ich echt gestaunt, was ich da alles zusammenschreiben könnte. Und habe auf einmal gemerkt, Manometer, da gibt es ja so viele Sachen, die in diesem Jahr gut waren und für die ich danken kann. Und auf einmal, wo ich zuerst dachte, da schreibe ich vielleicht 3 Sachen auf, wurde das ganze Blatt voll und auf der Rückseite habe ich, glaube ich, auch noch weitergeschrieben. Und die Stunde, die war ruckzuck gut gefüllt, weil ich eben dann auch nicht nur die Dinge aufgeschrieben habe, sondern Gott auch gedankt habe. Und ihr könnt euch vorstellen, was in mir vorging, als ich das so aufgeschrieben habe. Da habe ich auf einmal gemerkt, ja, es gibt diese Sachen, die gerade doof sind und die echt schwierig sind. Aber es gibt daneben viel, viel Gutes, für das ich danken kann. Und auf einmal hatte ich wieder so einen ganz anderen Blick. Und ich habe wieder gesehen, wow, hey, eigentlich geht es mir an vielen Stellen echt gut. Und ich möchte dir und mir selber das auch sagen, gerade manchmal, wenn man vielleicht eine schwierige Zeit hat, dann nimm dir Zeit und überleg dir mal, für was kann ich danken. Und wenn es geht, dann schreib es wirklich am besten auf. Also manchmal kann man auch nicht schreiben, vielleicht ist es mal während des Autofahrens eine gute Übung, Gott zu danken. Dann machen wir das einfach so im Gebet. Aber wenn du die Möglichkeit hast, das aufzuschreiben, dann ist das super, weil dann geht es nochmal so ein bisschen tiefer. Und ich sage es mir selber auch, das ist wirklich eine gute Übung, um eben auch wieder zu sehen, wow, da gibt es so viel Gutes. Und vielleicht kennt ihr diesen alten Satz, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Und das stimmt wirklich. Danken schützt vor Wanken. Man könnte jetzt so manchen Resilienzforscher da auch nennen. Also die forschen, was macht uns widerstandsfähig, gerade in schwierigen Zeiten. Da kommt das immer mit drin vor. Wer dankbar ist, der so eine dankbare Lebenseinstellung hat, der ist auch in schwierigen Zeiten besser gewappnet durchzukommen. Danken schützt vor Wanken, das stimmt tatsächlich. Und Loben zieht nach oben. Ich möchte uns diesen Satz auch in Erinnerung rufen und nochmal mit David sagen, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Erinnere dich dran und lobe ihn, danke ihm dafür. Heute habe ich gedacht, wir machen es gleich praktisch, so ein bisschen interaktiver Gottesdienst. Und zwar gebe ich euch gleich Blätter durch, oder ich gebe euch kurz die Blätter durch, einfach jeder eins nehmen und dann weitergeben und dann sage ich gleich was dazu. Genau, und währenddem es durchgeht, erkläre ich es kurz. Da steht ja einfach Dankbarkeit drüber, 30-Tage-Challenge, also Herausforderung für 30 Tage. Und zwar ist es so eine Hausaufgabe, die ich euch mitgeben will. Darf ich das machen, euch eine Hausaufgabe zu geben? Ist immer schön, wenn man so fragt, da sagt niemand nein. Ich werde es nicht nachprüfen. Tatsächlich gibt es auch keine Strafarbeit oder so. Aber wäre toll, wenn ihr euch darauf einlasst. Und zwar, dass wir mal 30 Tage lang jeden Tag überlegen, so zumindest eine Sache, für die wir dankbar sind. Dürft gern natürlich auch mehrere Sachen reinschreiben, aber so eine Sache, wo du sagst, dafür bin ich dankbar. Und die einzige Regel wäre die, dass wir nichts doppelt schreiben. Also wenn wir am einen Tag schreiben, ich bin dankbar für das gute Essen, das ich habe, dass es dann nicht nochmal vorkommt. Okay. Aber das ist auch nicht schwierig. Anfangs habe ich gedacht, das ist vielleicht schwierig, aber es ist nicht wirklich schwierig. Man kommt gut da auf 30 unterschiedliche Dinge. Und jetzt dürft ihr gerne das erste oder auch die ersten beiden Tage ausfüllen. Also ich habe den gestrigen Tag mit reingenommen. Ihr könnt einfach mal überlegen, für was bin ich gestern dankbar. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch für heute gleich was reinschreiben. Und dann machen wir weiter mit den anderen beiden Punkten. Ich frage kurz, hat jeder was bekommen oder braucht es noch irgendwo Blätter? Hinten bräuchte es noch ein, zwei Blätter. Sind noch welche da auch? Sind an einer anderen Stelle noch welche übrig? Ich gucke gerade mal durch, solange ihr entscheidet. Also das ist ein schlechtes Zeichen für meine Planung, ein gutes Zeichen für das, wie vollzählig ihr, wie viele heute da sind. Das ist ganz großartig. Also ich schicke diese Vorlage noch durch. Vielleicht sagt ihr auch, ihr leitet es gerne an jemand anders weiter oder so. Das dürft ihr natürlich gerne machen. Genau, vielleicht gibt es da die Möglichkeit, über Gemeindeverteiler das weiterzugeben. Das war das erste Stichwort, die Dankbarkeit. Jetzt kommen wir zu einem zweiten Stichwort, beziehungsweise bevor wir dazu kommen, will ich uns den Vers 3 nochmals lesen. Ja, genau, gerade noch eins weiter. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Der dir alle deine Sünde vergibt, das ist vielleicht was, wo wir sagen, ja, ganz klar, da sage ich ja dazu. der heilt alle deine Gebrechen, alle deine Krankheiten. Da wird es schon spannender und da wird man gleich drauf zu sprechen kommen. Aber ich will kurz bei dem ersten doch auch bleiben, der dir alle deine Sünde vergibt. Das ist etwas, was einfach großartig ist. Und wenn man das schon lange kennt, dann ist es irgendwie nicht so außergewöhnlich. Aber eigentlich ist es schon gigantisch, dass der große Gott, der Herr ist über Himmel und Erde, uns Sünde vergibt und damit uns zu seinen Kindern, zu seinen Freunden macht. Und der David, der sagt sie auch so schön dann im Vers 4, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Also er spricht von einer Krönung, von einer Krone. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du eine Krone auf dem Kopf und die heißt Gnade und Barmherzigkeit. Diese Gnade und Barmherzigkeit von Gott. Das ist etwas, dafür kannst du immer danken. Auch wenn das nicht nach dem Danken zumute ist oder dir vielleicht nicht gleich was einfällt, dafür kannst du immer danken, für die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, für diese Krone. Und vielleicht sagt auch jemand, ich bin jetzt heute mal mitgekommen, bin so als Gast da und bin an diesen Dingen eher am Überlegen, dann will ich dir sagen, erstmal super, dass du dabei bist. Und zweitens, dieses Angebot gilt dir, ich sage es mal so in diesem Bild, du darfst diese Krone von Gott in Empfang nehmen und dir aufsetzen. Du darfst die Gnade und Barmherzigkeit für dich nehmen und einfach zu Gott sagen, bitte vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Sünde, ich will zu dir gehören. Und dann gilt das für dich, du bist gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit, mit dem, dass du zu Gott gehören darfst. Und jetzt kommen wir zu dem anderen und da gehen wir noch genau zum zweiten Stichwort, nämlich Stichwort Heilung. David schreibt so, der dir all deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Die Elberfelder Bibel übersetzt es mit heilt alle deine Krankheiten. Also es geht schon so um diese Krankheiten. Da stellt sich einem doch die Frage, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr sowas lest, ist das wirklich so? Heilt Gott alle Krankheiten? Und wenn wir da so unsere Realität anschauen, dann müssen wir doch sagen, nee, Gott heilt nicht alle Krankheiten. Es gibt genügend auch gläubige Menschen, genügend Christen, für die kräftig gebetet wird und sie werden nicht geheilt. Bei anderen erleben wir es, dass sie auch Wunder erleben, übernatürliche Heilung, aber bei manchen eben auch nicht. Also wie können wir sowas verstehen? Ich möchte an der Stelle das Prinzip von schon jetzt und noch nicht erklären. Schon jetzt und noch nicht, vielleicht sagt es dem einen oder anderen was, das bedeutet einfach, es gibt solche Verheißungen, die gelten schon jetzt, aber wir erleben sie noch nicht in der Vollendung. Wir erleben sie noch nicht in vollem Ausmaß. In vollem Ausmaß werden wir es erst erleben, wenn wir einmal bei Gott sein werden. Für alle, die an Jesus glauben, gilt es, dass sie einmal bei Gott sein werden. Und da haben wir das Versprechen, zum Beispiel Offenbarung 21, Vers 4, dass es dort kein Leid und keine Schmerzen, also keine Krankheiten mehr geben wird. Also da ist es in vollem Ausmaß, das haben wir jetzt noch nicht, aber wir haben es auch schon jetzt. Gott tut auch jetzt schon Wunder und heilt Menschen. Und insofern möchte ich unseren Blickpunkt auch auf dieses schon jetzt lenken. Und möchte dich und mich selber auch dazu ermutigen, dass wir auch mutig um Wunder beten. Sei das jetzt im Blick auf Krankheiten oder sei es im Blick auf andere Dinge, dass wir mutig beten und Gott vertrauen, dass er jetzt schon übernatürliche Dinge tut, dass er Wunder tut und das zu seiner Ehre. Und damit kommen wir noch zum Vers 6. Dort heißt es, der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Der Herr schafft Gerechtigkeit allen, die Unrecht leiden. Da fragt man sich ja auch, ist das wirklich so? Also wenn das so wäre, dann dürfte es doch nicht so viel Unrecht geben auf dieser Welt. Wie bekommen wir so eine Aussage von David mit unserer Realität zusammen? Ihr könnt die Antwort vielleicht erahnen. Genau das Gleiche. Schon jetzt noch nicht. Gott tut es schon jetzt, dass er eingreift und Recht und Gerechtigkeit schafft. Und auch da, wir erleben es noch nicht in vollem Ausmaß. In vollem Ausmaß werden wir es bei ihm erleben. Da wird es gar keine Ungerechtigkeit mehr geben, wenn wir einmal bei Gott sind. Aber auch da, Gott tut es schon jetzt. Und der David, so als inspirierter Schreiber der Bibel, der spricht hier also Dinge aus, die eben jetzt schon geschehen und einmal in der Vollendung dann sein werden, wenn wir bei Gott sein werden. Ein Beispiel will ich uns noch erzählen, wo Gott Gerechtigkeit geschafft hat für einen Menschen dieser Welt. Und zwar ist es ein Beispiel aus dem Alten Testament. Ich möchte von Josef erzählen. Josef wurde ja verkauft nach Ägypten als Sklave und er war Sklave im Haus des Potiphars. Und der Potiphar, kurz so, das war ein ganz wichtiger Mann. Er war Schatzmeister und Oberster der Leibwache. Also so auf uns heute übertragen wäre das so Bundesfinanzminister und Verteidigungsminister in einem. Also Potiphar, richtig wichtiger Mann. Und jetzt war der Josef ein Sklave bei ihm zu Hause. Und er hat seine Sache so gut gemacht, dass der Potiphar sagte, Josef, du bist ein klasse Mann. Du sollst hier der Wichtigste sein von meinen ganzen Angestellten. Also er war da richtig zufrieden. Das Problem war, dass die Frau des Potiphars den Josef auch klasse fand. Und das wurde wirklich zum Problem, weil sie wollte mit ihm ins Bett und das zieht sich so über viele Tage hin. Und der Josef, der ist da echt ein super Beispiel. Er verhält sich absolut korrekt und sagt, das kann ich doch meinem Herrn, dem Potiphar, nicht antun, dass ich da irgendwas mit seiner Frau anfange. Also er ist da wirklich richtig korrekt und richtig vorbildlich. Und die Frau, die lässt aber nicht locker und irgendwann ist sie so weit, dass sie ihn am Gewand packt und sagt, leg dich zu mir. Und der Josef tut das einzig Richtige, was man in so einer Situation tun kann, nämlich er flieht. Keine Ahnung, wie es für ihn war. Vielleicht war das für ihn schon auch eine Versuchung, dem einfach nachzugeben, was die Frau wollte. Das muss als Nebenbemerkung in solchen Situationen der Versuchung, da braucht es oft einfach, dass wir daraus fliehen, wenn es irgendwie möglich ist, dass wir, wenn es so ist, dass da jemand anderes für uns interessant ist, nicht der eigene Ehepartner ist, dann, wenn wir irgendwie den Kontakt meiden können, das ist das Richtige. Oder auch bei anderen Sachen, wenn wir versucht sind, irgendwas Lästerliches zu sagen oder irgendwas Verletzendes, wenn wir in einer Gruppe drin sind und wenn wir wissen, wir können uns jetzt nicht zurückhalten, das ist gut, wir gehen raus aus der Gruppe, wenn das irgendwie geht. Also, wenn es möglich ist zu fliehen in Momenten der Versuchung, dann ist Fliehen in dem Fall richtig. Also der Josef, er flieht und sie hat ihn ja an dem Gewand gepackt und das hat sie immer noch in der Hand, als er da flieht, weil er einfach wegläuft. Und jetzt dreht sie das Ganze rum, sie dreht die Tatsachen um und schreit laut und sagt, er wollte mit mir ins Bett und so, er wollte mich vergewaltigen. Und als das der Potiphar hört, da gibt es natürlich keinen Prozess oder irgendwas, sondern da wird der Josef schlichtweg einfach ins Gefängnis geworfen. Er hat keine Möglichkeit, sich zu verteidigen, keine Möglichkeit zu sagen, wie es wirklich war, sondern er kommt einfach ins Gefängnis. Und es ist ein zu Himmel schreiendes Unrecht. Wenn man das so liest in der Bibel, man sagt sich, boah, das darf es doch nicht geben. Und wir wissen nicht, was der Josef im Gefängnis, wie es ihm ging, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er mit Gott haderte. Und dass er zu Gott gesagt hat, das kann doch nicht sein, ich habe mich an deine Gebote gehalten und jetzt sitze ich hier im Gefängnis. Vielleicht hat er so gesagt, ich kann mir aber vor allem auch gut vorstellen, dass er gebetet hat und gesagt hat, Gott, verhelf du mir zum Recht. du weißt, dass ich hier zu Unrecht sitze. Und wie oft geht es heute in unserer Welt Menschen so, dass ihnen genau das Gleiche passiert? Dass es da irgendeinen Mächtigeren gibt, der einfach über den anderen oder die andere hinweggeht und Menschen leiden Unrecht. Menschen kommen ins Gefängnis, obwohl sie völlig unschuldig sind. Ich denke an Christen in vielen Ländern, die einfach ins Gefängnis kommen wegen falschen Anschuldigungen und dann völlig unschuldig da sitzen. Aber wichtig ist jetzt, das ist nicht das Ende der Geschichte. Die Geschichte geht weiter. Und das ist auch bei uns wichtig, gell? Vielleicht ist auch der eine und andere von uns hier, der damit zu kämpfen hat, dass er Unrecht leidet. Und jetzt ist wichtig zu sehen, das ist nicht das Ende der Geschichte. Wenn du Unrecht leidest, dann darfst du auch Gott bitten darum, dass er dir Recht verschafft. Bei Josef geht die Geschichte weiter und um die lange Geschichte kurz zu machen, er kommt irgendwann raus aus dem Gefängnis. Wir wissen nicht, wie lange er da war, mindestens 2 Jahre, wahrscheinlich noch deutlich länger. Aber Gott macht es, dass durch geniale Umstände er rauskommt aus dem Gefängnis, nämlich indem er dem Pharao, also dem Höchsten aus Ägypten, einen Traum deuten kann, was er durch Gottes Hilfe kann, und damit nicht nur aus dem Gefängnis rauskommt, sondern zum zweitwichtigsten Mann Ägyptens wird. Der Pharao sagt, nur ich stehe über dir und du stehst direkt nach mir. Das heißt, Josef war jetzt nicht nur der wichtigste Mann da im Haus des Potiphar, sondern er war der wichtigste Mann in Ägypten, direkt nach dem Pharao. Gott hat ihm Recht verschafft. Und es ist ermutigend, eben wie Gott nach diesem Josef schaut. Und so will ich es uns auch sagen, wenn du Unrecht leidest, dann darfst du Gott darum bitten, dass er dir zum Recht verhilft. Und das ist mir genauso wichtig oder vielleicht noch wichtiger, lasst uns auch eben für andere Menschen einstehen, wenn andere Menschen Unrecht leiden, dass wir im Gebet für sie bitten. Und da, wo wir die Möglichkeiten haben, dass wir auch für Gerechtigkeit einstehen. Manchmal sind es auch nicht die ganz großen Dinge, manchmal ist es in der Verwandtschaft, dass jemand falsch behandelt wird oder in der Nachbarschaft oder sonst wo. Wo wir es können, da lasst uns den Mut haben, für andere einzustehen, die Unrecht leiden. Und speziell für unsere verfolgten Geschwister, für die verfolgten Christen, da ist es mir auch wichtig, wenn wir für sie beten. Ich sage es einfach noch so aus meinem Gebetsleben. Mir sind zum Beispiel die Christen, die im Iran im Gefängnis sitzen, sehr am Herzen. Und ich bete dann für sie, dass Gott ihnen Kraft gibt, durchzuhalten und dass er ihnen Freude gibt bei allen Widerwärtigkeiten. Aber ich bete auch dafür, dass Gott Gerechtigkeit schafft und dass sie rauskommen aus dem Gefängnis. Ich glaube, wir dürfen einfach so um beides bitten und dann mutig und im Vertrauen bitten, dass Gott auch da Großes tut. Das war das dritte Stichwort, Gerechtigkeit. Wir haben da gesehen, Gott tut es schon jetzt. Wir erleben es noch nicht in vollem Ausmaß. Das werden wir einmal erleben, wenn wir bei Gott sind. Und so ist es auch bei Heilung, bei dem anderen Stichwort, das wir hatten. Auch da erleben wir es noch nicht im vollen Ausmaß, aber auch schon jetzt. Und deswegen wollen wir beim einen wie beim anderen mutig bitten, weil wir erleben, Gott tut da schon jetzt Dinge. Und das erste Stichwort war die Dankbarkeit. Und ich wünsche es uns sehr mit dieser Hausaufgabe, dass es auch so eine Erinnerung ist an dieses, dass wir nicht vergessen, was Gott uns Gutes getan hat. Und dass es jetzt keine nervige Hausaufgabe ist, sondern dass er auch so diese Erfahrung macht. Ja, cool, durch dieses Überlegen zu merken, da waren echt wieder gute Dinge an diesem Tag. Also ich lege mir das so auf mein Nachttischchen und am Abend schreibe ich mir das rein und es hilft mir einfach, da nochmal an das Danken zu denken. Kleine Bemerkung, wenn ihr die Kulis nachher wieder in ein Körbchen reinlegen könnt, dann bin ich euch dankbar. Die nehme ich dann einfach für die nächste Aktion gerne wieder. Aber jetzt wollen wir erstmal beten. Ich will auch Gott danken und auch beten für Gerechtigkeit da, wo das nötig ist. Guter und großer Gott, du tust uns unheimlich viel Gutes. Und es ist mein Wunsch und mein Gebet, dass wir es nicht vergessen. Und dass du selbst uns hilfst, dass wir uns irgendwie solche Erinnerungsstützen machen, dass wir nicht vergessen, was du uns Gutes getan hast. So wie es der David sagt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wir wollen dir heute ganz besonders, heute an Erntedank, auch wieder dafür danken, dass du uns so reichlich versorgst, dass wir keinen Hunger leiden müssen und dass wir darüber hinaus so eine riesige Vielfalt an Dingen haben, die wir genießen dürfen. Vielen Dank für alles Gute, das du uns gibst. Wir wollen heute auch einstehen für Menschen, die unter Ungerechtigkeit leiden. Und ich bete wirklich besonders für diejenigen, die im Iran im Gefängnis sind, bete für Christen, die dort eingesperrt sind, aber auch für andere Menschen, die da zu Unrecht sind. Wir haben es vergangenen Jahr in den Medien immer wieder gehört. Ich bitte dich, dass sich in diesem System grundsätzlich etwas ändert. Und ich bete jetzt besonders um Ermutigung für diese Menschen, dass du ihnen auch bei all diesen Widerwärtigkeiten etwas Gutes gibst. Und ich bete darum, dass du Gerechtigkeit schaffst und dass da die Menschen wieder freikommen, die unschuldig im Gefängnis sitzen. Und heute beten wir auch ganz besonders für Israel und bitten dich sehr um Frieden. Wir beten um Weisheit für die Verantwortlichen dort und wir beten, dass du ein schnelles Ende der Kämpfe gibst und ja, bitten dich, dass du deine Hand über Israel hältst und beten aber auch um diese Weisheit für die, die dort die Verantwortung haben. Amen.